Das ist auch nochmal ganz wichtig, weil eben in dieser Debatte ja gerade auch so diskutiert wird, brauchen wir jetzt von Beginn an separierte Klassen? Das, denke ich, ist ein ganz falsches Signal, weil es geht auch immer darum, Schülerinnen und Schüler lernförderliche Interaktionen zu ermöglichen mit Peers. Und wenn sie das nicht haben, dann erschwert das eher den Deutscherwerb und nicht umgekehrt.
Mehrsprachigkeit an Schulen. Belastung oder Ressource? Die Schweiz ist ein Land der großen Vielfalt. Wie gehen wir mit dieser Vielfalt um? Wie gestalten wir die Mehrsprachigkeit an Schulen? Und welche Herausforderungen und Chancen sind damit verbunden? Jetzt im Resonanzraum Bildung, ein Podcast der PH Zürich. Zu Gast Elvira Sinani von der Primarschule Affoltern am Albis und Till Wörfel von der PH Zürich. Moderation Wiltrud Weidinger.
Im Kanton Zürich wachsen über 40% der Schülerinnen und Schüler mehrsprachig auf. So treffen heute in vielen Klassenzimmern Kinder aufeinander, die zu Hause Albanisch, Tamilisch, Portugiesisch, Arabisch oder Türkisch sprechen. Und in der Schule lernen sie gemeinsam. Sollen diese mehrsprachigen und interkulturellen Kompetenzen gefördert werden? Und wie gehen Schulen und Lehrpersonen im Klassenzimmer mit der Mehrsprachigkeit um? Dazu kommen wir heute ins Gespräch mit Elvira Sinani und Till Wörfel. Elvira Sinani ist Lehrerin und QIMS-Verantwortliche an der Primarschule Affoltern am Albis. Till Wörfel ist Professor für Fachdidaktik Deutsch als Zweitsprache und Mehrsprachigkeit an der PH Zürich. Gemeinsam werfen wir einen Blick darauf, wie sprachliche Vielfalt den Schulalltag prägt und wie Schulen einen konstruktiven Umgang mit Mehrsprachigkeit gestalten können. Herzlich willkommen an Sie beide hier im Studio. Mein Name ist Wiltrud Weidinger und ich moderiere diesen Podcast. Gleich am Beginn eine persönliche Frage. Es geht ja um Mehrsprachigkeit heute. Mit wie vielen Sprachen sind denn Sie persönlich aufgewachsen, Herr Wörfel?
Ich bin tatsächlich nur mit einer Sprache aufgewachsen, nämlich mit dem Deutschen, und bin erst im Laufe der Schulzeit mehrsprachig geworden, also ganz normal über den Fremdsprachenerwerb Englisch, Französisch, Latein. Und später habe ich aber auch noch weitere Fremdsprachen gelernt, unter anderem auch Türkisch, die heute auch eine meiner Familiensprachen ist.
Mhm. Danke vielmals. Sie, Frau Sinani?
Also ich bin in Gjilan geboren, das ist im Kosovo. Und mit 2 sind wir in die Schweiz gezogen. Und bis zum Kindergarteneintritt habe ich eigentlich nur Albanisch geredet und nur Albanisch gekannt. Und nachher ist halt das Schweizerdeutsch gekommen und das Hochdeutsch in der Schule. Und ja, so wie Till gesagt hat, Französisch, Englisch, wo dann halt wie auch noch dazukommt.
Ja. Also beide mehrsprachig, aber verschiedene Ausgangspunkte für diese Mehrsprachigkeit. Herr Wörfel, wenn wir vom Umgang mit Mehrsprachigkeit an Schulen sprechen, was ist damit, also in Kürze, eigentlich gemeint?
Ja, Sie haben es ja eben schon im Intro gesagt, immer mehr Schülerinnen und Schüler wachsen mehrsprachig auf, kommen also mit mehreren Sprachen in die Schule, sind also schon mehrsprachig und nicht wie ich, werden erst mehrsprachig durch den schulischen Fremdsprachenerwerb. Wenn wir über den Umgang mit Mehrsprachigkeit sprechen, dann erfahren wir in der Schule ganz häufig immer noch so eine Aufteilung von guter und schlechter Mehrsprachigkeit. Und ich zitiere das jetzt einfach auch aus der Literatur. Tatsächlich, wie zum Beispiel die Erziehungswissenschaftlerin Ingrid Gogolin sagt, werden Sprachen in sogenannte legitime und illegitime Sprachen aufgeteilt. Zu den legitimen Sprachen können also die, die wir alle in der Schule als Fremdsprachen lernen, weil sie dort angeboten werden, aber auch solche, das sind doch häufig die Sprachen, die ja so einen Marktwert erhöhenden Status haben, also so Englisch, Französisch. Und dagegen sind die illegitimen Sprachen, die gar nicht im Fremdsprachenangebot auftauchen, beziehungsweise denen irgendwie ein niedrigeres Prestige zugeschrieben wird. Das sind ganz häufig die ganz am häufigsten gesprochenen Migrationssprachen in Einwanderungsgesellschaften.
Nach wie vor also ist das so.
Zum Beispiel in der Schweiz auch das Albanische oder das Russische, das Ukrainische, das Türkische. Schülerinnen und Schüler mit so einer entsprechenden familiären Herkunft oder entsprechend den Herkunftssprachen, die sie in die Schulen mitbringen, die erfahren viel häufiger Diskriminierung im Vergleich zu Schülerinnen und Schülern, die jetzt mit Deutsch oder mit Englisch bilingual aufwachsen.
Aber die Mehrsprachigkeit kann sowohl die illegitimen als auch die legitimen Fremdsprachen oder Sprachen umfassen.
Absolut. Wir unterscheiden da in der Forschung ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob es sich jetzt um diese eine oder diese andere Sprache handelt. Was uns eher interessiert ist, einerseits, welches Zusammenspiel gibt es zwischen den Sprachen im Spracherwerb und auf der anderen Seite, wie können wir die didaktisch zum Beispiel auch nutzen?
Vielen Dank. Frau Sinani, Sie sind ja Primarlehrerin. Wie viele unterschiedliche Sprachen werden denn in Ihrer Klasse zum Beispiel gesprochen?
Ja, wenn man jetzt wirklich in meine Klasse hineinschaut, dann sind es tatsächlich über 40%, die Deutsch nicht als Erstsprache haben zu Hause. Und es sind ganz viele illegitime Sprachen vertreten, wie ich jetzt das gerade vom Till gehört habe. Also wir haben Albanisch, Afrikaans, Hindi, Polnisch, Russisch, Serbisch, Türkisch und Ukrainisch vertreten aktuell.
Also eine große, große Vielfalt.
Genau.
An sehr vielen verschiedenen Sprachen.
Von 23 Schülerinnen und Schülern reden rund 15 Kinder nicht Deutsch als Erstsprache zu Hause.
Herr Wöffel, wenn wir über die Mehrsprachigkeit an Schulen sprechen, dann taucht in den öffentlichen Debatten ja auch oft schnell die Sorge auf, dass so eine sprachliche Vielfalt, wie das jetzt Frau Sinani beschrieben hat, den Unterricht erschwere oder eben sogar mit tieferen schulischen Leistungen verbunden sei. Insbesondere dann, wenn die Kinder, die Schülerinnen und die Schüler zu Hause kein Deutsch oder wenig Deutsch sprechen. Was sagt denn dazu eigentlich die Forschung?
Ja, erstmal muss sprachliche Vielfalt den Unterricht überhaupt nicht erschweren. Das tut sie aus meiner Perspektive vor allem dann nicht, wenn Lehrpersonen entsprechend didaktisch ausgebildet sind. Also wenn sie wissen, wie sie mit sprachlicher Vielfalt umgehen können und wenn sie auch sprachliche Vielfalt verstehen. Also wie entsteht eigentlich sprachliche Vielfalt? Dafür muss man wissen, dass das nicht einfach per se ist. Schülerinnen und Schüler, die mehrsprachig aufwachsen, sind per se schlechter im Deutschen. Im Gegenteil, das liegt ganz stark an der sozialen Herkunft. Und das ist Wissen, was Lehrpersonen natürlich auch benötigen, um entsprechend didaktisch auch vorzugehen. Also deswegen, wir müssen das so ein bisschen differenzierter betrachten. Schülerinnen und Schüler, die zu Hause weniger Deutsch sprechen, allgemein oder hören, die brauchen eine zusätzliche Unterstützung. Also zum Beispiel im DATS-Unterricht oder wie das an Quimsschulen ja auch praktiziert wird bei euch, im sprachsensiblen Unterricht. Und auch, das möchte ich hier nochmal betonen, auch einsprachig aufwachsende Schülerinnen und Schüler hören und sprechen mitunter wenig Deutsch in den Familien. Und das liegt primär an der sozialen Herkunft und überhaupt nicht an der Mehrsprachigkeit.
Also eigentlich interessant, dass sich diese Debatte immer noch hält, dass das Nachteile mit sich ziehen kann oder generell das Lernen erschweren könnte.
Wir sehen das ja immer wieder aufkommen, wenn dann die neuen Ergebnisse der ÖGK-Kompetenzchecks veröffentlicht werden. Dann ist wieder die Debatte, naja, wir sehen das in den Klassen ja, wo der Migrationsanteil höher ist. Aber nochmal, es hat nicht den primären Grund, liegt nicht im Migrationshintergrund, sondern in sozialen Hintergrundmerkmalen. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, weil eben in dieser Debatte ja gerade auch so diskutiert wird, brauchen wir jetzt von Beginn an separierte Klassen? Das, denke ich, ist ein ganz falsches Signal, weil es geht auch immer darum, Schülerinnen und Schüler lernförderliche Interaktionen zu ermöglichen mit Peers. Und wenn sie das nicht haben, dann erschwert das eher den Deutscherwerb und nicht umgekehrt.
Also Lernchancenförderung, gezielte, die auch gespeist ist von dem didaktischen Hintergrund, den ich haben muss als Lehrperson. Frau Sinani, der Lehrplan 21, der sieht ja die Förderung der individuellen und institutionellen Mehrsprachigkeit auch vor. Ihrer Meinung nach, wie sieht denn das aus in den Schulen? Wie wird denn das gelebt?
Ich kann ja keine Statistik führen, aber ich würde jetzt wie sagen, es wird noch zu wenig gelebt. Und ein Grund kann, glaube ich, auch sein, dass die Lehrpersonen einfach noch zu wenig Erfahrungen haben in dieser Thematik und dass man wie noch ein bisschen Respekt hat oder scheu ist, Angst hat vor dem, ja, wie kommt denn das, wenn ich jetzt da mehrere Sprachen zulasse im Unterricht. Aber jetzt ein konkretes Beispiel. Ich habe eine dritte Klasse. Wir arbeiten mit dem neuen Deutschlehrmittel, Zürcher Lehrmittel, Deutsch 3. Und dort ist im zweiten Kapitel das Thema Präsentieren. Und man schaut die Schriften von aller Welt an. Und dann kommt ein Wahlmodul. Und eins von diesen Wahlmodulen heisst mehrsprachig unterwegs. Das heisst, du kannst das als Lehrperson wählen. Es ist auch im Lehrplan drin, wie bereits erwähnt wurde. Und ich habe das gemacht mit den Kindern. Wir haben Pippi-Langstrumpf-Sätze genommen in verschiedensten Sprachen und haben die verglichen. Und es ist wie nicht die Idee, dass man wie etwas Zusätzliches muss machen, sondern die Fachkompetenz präsentieren steht im Vordergrund. Und die Mehrsprachigkeit ist einfach ein Instrument, um das noch üben zu können. Und dann also wird das beurteilt, wie andere Sequenzen auch. Also es ist wie nicht ein Zusatz oder ein Mehraufwand, sondern es ist wirklich gezielte Förderung von Kompetenzen, die sowieso...
Die sogar in den Lehrmitteln
sind. Genau, im Lehrmittel drin sind.
Frau Sinani, aus dem Blickwinkel der Lehrerin, wo sehen denn Sie die größten Chancen, aber auch die größten Herausforderungen im Umgang mit der Mehrsprachigkeit im Unterricht?
Also ich persönlich sehe ganz klar ganz viele Chancen und natürlich bringt das auch Herausforderungen mit sich, aber ich gehe jetzt mal auf für mich wichtige Chance ein. Ich habe das Gefühl, wenn man die Sprachenvielfalt, wenn man der im Klassenzimmer Raum gibt, der Sprachendiversität, dann tut man das wie anerkennen und sehen, was die Kinder eigentlich von zu Hause so mitbringen. Und das gesehen werden, das bewirkt mega viel bei den Kindern. Das macht etwas mit ihnen. Und irgendwo durch ist das auch Beziehungsarbeit, die ich dann mache mit den Kindern, wenn ich mehrsprachig unterwegs bin. Und da kann ich auch gerade anhängen, was vielleicht die Herausforderung ist. Ich finde, es ist ja eine Haltungsfrage, wie man da mit dieser Vielfalt umgeht im Klassenzimmer. Und es kann passieren, bewusst, unbewusst, dass man da wie vielleicht in so Fettnäpfchen treten und
zum Beispiel?
Was ein konkretes Beispiel ist uns sicher allen Lehrpersonen schon mal passiert. Hey, wie heisst eigentlich Schmetterling in deiner Sprache? Mhm. Du redest doch Albanisch zuhause. Und das in deiner Sprache tut eigentlich dem Kind vermitteln, Deutsch ist nicht deine Sprache. Und dass gerade du und ich das gerade so ein bisschen trennen, oder? Und dann redet man da von Othering. Also das heisst, ich dränge das Kind oder exponiere das und gebe dem jetzt die Rolle von dem albanisch sprechenden Kind. Und wie man das vermeiden kann, ist ganz einfach, indem man das öffnet und sagt, weiss jemand, wie man Schmetterling auf eine andere Sprache sagt? Und dann kann kommen, was kommen will. Und dann können sich Kinder mitteilen, die sich mitteilen wollen. Und die nicht wollen, sicher nicht drängen. Das ist ganz wichtig.
Mhm. Also das Wohlbefinden, die Zugehörigkeit eigentlich ist das, oder? Die Sie
genau.
da beschreiben.
Genau.
Die eigentlich auch die Kraft des Umgangs mit der Mehrsprachigkeit im Unterricht ist. Herr Wörfel, jetzt sagen aber natürlich viele Lehrpersonen oder befürchten viele Lehrpersonen, dass gerade das Deutsche darunter leiden könnte. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Unterricht als Primarlehrerin auch anderen Sprachen den Raum gebe oder genau solche Beispiele mache, wie jetzt Frau Sinani beschrieben hat. Was sagen Sie dazu?
Ja, es bedeutet ja jetzt nicht, wenn ich Mehrsprachigkeit in meinem Unterricht zulasse, dass die Lernaufgaben in 20 unterschiedlichen Sprachen bearbeitet werden. Aber wenn ich sie zulasse, dann ermögliche ich es als Lehrperson, dass sie genutzt werden können auf dem Weg dahin, sie auf Deutsch zu bearbeiten. Und das ist zum Beispiel auch was, wo nicht das Deutsche drunter leidet, sondern wo die Deutschkompetenzen, gleichzeitig aber auch die fachlichen Kompetenzen ja gestärkt werden können. Das sind dann solche Translanguaging-Ansätze zum Beispiel, in dem mehrsprachige Ressourcen gezielt didaktisch genutzt werden. Aber ganz wichtig, wie du eben gesagt hast, Elvira, bei den Schülerinnen und Schülern, die sich auch darauf einlassen. Ja, und das ist auch etwas, was wir aus der Forschung sehen. Ich kann das nur bestätigen, nicht nur das, was du eben aus der Praxis erzählt hast. Wir sehen das auch in den Forschungsergebnissen, dass Schülerinnen und Schüler nicht unbedingt auf Knopfdruck ihre Sprachen benutzen möchten. Und das hat auch damit zu tun, dass sie es erstens nicht so gewöhnt sind. Wir Forschende kommen dann und sagen, hey, für unser Projekt dürft ihr aber jetzt alle eure Sprachen benutzen. Dann sind die erstmal skeptisch. Ja, weil sie das nicht unbedingt gewohnt sind. Und auf der anderen Seite ist auch das, was du eben, glaube ich, auch in die Richtung gegangen bist, fühlen sie sich auch selber nicht unbedingt als die Sprachexpertinnen und Sprachexperten, die wir ihnen zuschreiben. Ne? Das war das auch, dieser Teil des Otherings, was du angesprochen hast. Also wir überfordern dann auch Schülerinnen und Schüler. Und wie wichtig ist es, solches Wissen zu haben, das ist etwas, was wir auch noch mal mitnehmen müssen, wenn es um die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen geht. Das ist etwas, was wir insbesondere bei Lehrpersonen sehen, die selber mehrsprachig aufgewachsen sind, vielleicht selber auch Migrationserfahrungen gemacht haben, die eine viel höhere Sensibilität diesbezüglich haben als zum Beispiel Personen wie ich, die einsprachig aufgewachsen sind, die sich das aber auch erstmal erarbeiten mussten.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, trägt die Mehrsprachigkeit im Unterricht nicht nur zu einem tieferen Verständnis von Sprache, auch der deutschen Sprache, bei, sondern eben auch zur Zugehörigkeit, zur Identität vielleicht auch.
Genau, und letztendlich auch zum schulsprachlichen Selbstbewusstsein. Mhm. Das ist eine Studie, die ist schon Anfang der 90er Jahre hier in der Schweiz entstanden, die gezeigt hat, dass Wohlbefinden in der Schule oder das, vor allem dann das Nicht-Wohlbefinden, zum Beispiel durch Verbote, du darfst deine X-Sprache hier nicht sprechen, hier wird nur Deutsch gesprochen, also solche assimilierenden Perspektiven, ganz stark dazu führen, dass dich Zweitspracherwerbserfolg oder Entwicklung eher verzögern. Mhm. Und gleichzeitig wissen wir auch aus einschlägigen Studien, zum Beispiel aus Belgien, dass Schülerinnen und Schüler, die Schulen besuchen, die eben mehr kulturelle, mehrsprachige Perspektiven haben, die das auch in Form zum Beispiel von mehrsprachigen Curricula, antirassistischen Curricula umsetzen, ähnlich auch hier an einzelnen Quimschulen, dass die auch eine viel höhere Chance haben auf bessere schulische Leistung.
Interessant. Ja, vielen Dank. Frau Sinani, Sie wollen da gerne noch was anfügen, oder?
Ja, ich habe zwei Praxisbeispiele, die irgendwie genau das unterstreichen. Ich mache jetzt seit mehreren Jahren einen mehrsprachigen Unterricht oder Sequenzen im Unterricht. Und wo ich angefangen habe, haben wir ein Gedicht auf Deutsch gelernt und dann haben wir Schlüsselwörter rausgepickt und die haben die Kinder in irgendeiner Sprache dürfen übersetzen oder austauschen. Und der Bub, der zuhause Polnisch redet, hat gesagt, ich mache es auf Polnisch. Dann ist er am Platz und ist dann irgendwann zu mir gekommen und gesagt, Frau Sinani, ich brauche Hilfe. Ich weiss nicht, wie man Frühling auf Polnisch sagt. Dann habe ich gesagt, kein Problem, tun wir doch schnell googeln, übersetzen. Und dann, als er es gelesen hat, hat er sich so auf die Stirn gehauen. Ah, ich weiss, denke, wie das heisst, aber ich bin mir nicht gewohnt, auf Polnisch zu denken in der Schule. Und das ist so wie, er ist im monolingualen Modus. Er kommt in die Schule und Deutsch ist aktiviert und das Polnische lässt ihn wie so ein bisschen zuhause. Und jetzt haben wir das ja wie mehrmals gemacht und man merkt, dass das Kind das braucht, um in den bilingualen Modus zu kommen. Also man muss das wie immer wieder machen, kurze Sequenzen, das öffnen. Weil gerade letztens haben wir eine Traumreise geschrieben. Jetzt komme ich zum zweiten Praxisbeispiel, wo eben genau das passiert ist, dass Kinder auf Ukrainisch geredet haben. Zwei Mädchen, es ist darum gegangen, Ideen zu finden für eine Traumreise. Und wir haben uns hier auf den Boden gelegt, Küsse genommen. Und die haben auf Ukrainisch da gesprudelt. Es sind Ideen gekommen, wo sie herwollen, Ägypten, auf dem Kamel reiten. Ich habe nichts verstanden. Ich wollte erst in einem Moment einschreiten und sagen, hey, wir haben jetzt Deutschunterricht. Aber ich habe gefunden, ich lasse jetzt mal einfach laufen. Und dann ist es wie, nachdem die Musik ausgegangen ist, haben sie aufstehen, jede an den Platz und anfangen, einen Entwurf zu schreiben. Und sie haben das super auf Deutsch gemacht. Also der Teil, wo es um Ideen suchen gegangen ist, der auf Ukrainisch zu machen, hat ihnen jetzt geholfen und nicht irgendwie gehindert. Das ist wie eben ein bisschen Mut haben, das dann auch zuzulassen im Unterricht.
Also eigentlich das Bauen einer Brücke, oder?
Genau.
Zwischen zwei verschiedenen, vormals zwei verschiedenen Welten.
Und ich glaube auch, dass die Kinder wissen, dass ich das zulasse, weil ich die Haltung habe. Und dann kommt das wie so ein bisschen natürlich.
Sie sind ja auch Quims Verantwortliche. Ist das die Aufgabe von Quims Verantwortliche? Oder ist das, was man darunter verstehen könnte, wenn man sagt, an unserer Schule ist eben dieser Schwerpunkt und wir setzen uns ein für diese sprachliche Vielfalt. Also oder ist das noch einmal etwas anderes?
Also Quims umfasst ganz viele Sachen und das ist wie so ein Teil, wo ich aber wie finde, da kommt wieder der Aspekt von das Tolerieren, von Diversität und das als normal zu sehen in einer Klasse. Da kommt dann wie der Teil zum Fokus, wo ich wie finde, das ist absolut Quims. Oder wir sind da, um benachteiligte Kinder in der Bildungschance zu fördern und ihnen Sachen zu ermöglichen, wo ja, benachteiligt sind Kinder, wo gerade die Gruppen, die zuhause eben nicht Deutsch als Erstsprache haben. Und da sehe ich das Potenzial, wo wir arbeiten können, sie zu sehen und zu anerkennen, wie wir es vorher eigentlich gesagt haben.
Und das Tolle an den Quimschulen ist ja auch, dass auch die einsprachig Aufwachsenden dann von solchen Konzepten profitieren. Wobei ich immer noch so ein bisschen dafür eher plädieren würde, die Benachteiligungsquote sozusagen nicht an Migration zu koppeln oder Migrationshintergrund als statistische Variable, sondern eher an soziale Faktoren.
Mhm. Ja. Spannend, wer profitiert, wenn man jetzt sich diese Mehrsprachigkeitsdiskussion ansieht und all diese Aktivitäten, die Sie beschrieben haben, Frau Sinan, und auch das Ziel von QIMS sich ansieht in Bezug auf sprachliche Vielfalt. Würden Sie sagen, Herr Wörfel, dass auch das Erlernen von weiteren Sprachen davon profitiert? Also ich meine, in der Primarschule kommt ja dann irgendwann Englisch, Französisch auch dazu, oder? Begünstigt so ein Unterricht oder so ein Umgang mit Mehrsprachigkeit das Erlernen von weiteren Sprachen?
Wir sehen das bereits aus der Forschung, dass mehrsprachige Schülerinnen und Schüler, die also schon mehrsprachig in die Schule kommen, gegenüber den einsprachigen Schülerinnen und Schülern im frühen Fremdsprachenerwerb Englisch Vorteile haben. Der Vorteil, das ist ganz spannend, der geht dann aber zurück, weil eben die einsprachig aufwachsenden Schülerinnen und Schüler auch mehrsprachig werden und sozusagen auch aufholen können. Ja, damit ist auch, wir sprechen immer von metasprachlichem Bewusstsein, das höher ausgeprägt ist bei mehrsprachig aufwachsenden Schülerinnen und Schülern. Dieses metasprachliche Bewusstsein ist durchaus mit Vorteilen verbunden. Das können aber auch Lernstrategien sein. Das bezieht sich auch auf die Perspektiven, die mehrsprachige Personen auf Sprachen haben. Die sind viel stärker schnell Gegensätze, Gemeinsamkeiten, bestimmte Nuancen von Sprachen, als das einsprachig Aufwachsende sehen können. Das ist ein Vorteil. Und es ist aber auch später beim Erwerb der dritten, vierten Fremdsprache von Vorteil, weil dann auch auf Sprachwissen aus verschiedenen Sprachen zurückgegriffen werden kann, auf Sprachlernstrategien. Und das gilt aber auch für Personen wie mich, die durch den Fremdsprachenunterricht erst mehrsprachig geworden sind.
Frau Sinane, können Sie das bestätigen?
Also ich kann es auch bestätigen von der persönlichen Erfahrung, aber jetzt auch bei den Kindern. Also was mir zum Beispiel auch auffällt, ist, wenn man in der dritten Klasse mit Englisch anfängt, Kinder, die nur einsprachige Erfahrungen, also erstsprachig aufgewachsen sind, die kommen am Anfang nicht so klar mit dem, dass jetzt da die Lehrperson im Raum steht und etwas erzählt und ich verstehe wie nichts. Und das tut sie am Anfang recht verunsichern. Und ich merke, wieso Kinder, die so Erfahrungen schon gemacht haben, die gehen viel lockerer mit dem um. Ja, man hockt da im Raum und versteht vielleicht jetzt nicht gerade alles, aber wir lernen das, es kommt Schritt für Schritt. Das, finde ich, sieht man wie auch.
Jetzt ist das natürlich viel für Lehrpersonen. Sie haben das auch schon angesprochen, Herr Wörfel. Das Bedürfnis oder eigentlich der Bedarf, dass wir auch die angehenden Lehrpersonen dementsprechend weiter, also ausbilden, auch die Lehrpersonen in den Weiterbildungen erreichen an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Aber wie schaffen wir es oder was braucht eine Lehrperson, um so eine offene Haltung zu entwickeln, um dieser Mehrsprachigkeit, dieser Vielfalt, dieser Sprachlichen so zu begegnen? Haben Sie da Tipps oder Anregungen, wie so etwas passieren könnte?
Ich sehe eine große Chance darin, in der Schulentwicklung. Also wenn es zum Beispiel auch über die Schulleitung das Kollegium mitzieht, sich auf den Weg zu machen, eine mehrsprachigkeitsorientierte Schule zu werden. Da sehen wir auch in der Forschung, dass das erfolgreicher ist, wenn es eben nicht Einzelpersonen sind, die sich auf den Weg machen. Aber ich kenne auch Beispiele aus Projekten, wo sich einzelne Lehrpersonen auf den Weg gemacht haben. Die haben eine Weiterbildung besucht und haben dann auch die Schulleitung überzeugt, hey, wir brauchen hier mal eine schulinterne Weiterbildung. Und die Schulleitung hat sich darauf eingelassen. Und das ist so eine Erfolgsstory von einer Grundschule, die das so gemacht hat. Also die selber erkannt hat, wir möchten etwas anders machen, aber wir wissen noch nicht so genau wie. Und die haben sich professionelle Hilfe von außen geholt und haben das aber kontinuierlich weiterentwickelt. Professionelle Lerngemeinschaften sind hilfreich, aber ich glaube auch, dass so grundsätzlich das eigene Umfeld auch hilfreich ist. Also wenn ich in einem Umfeld aufwachse, wenn meine Freundinnen und Freunde zum Beispiel selber auch unterschiedliche Sprachen sprechen, dann habe ich automatisch eine andere Perspektive auf Mehrsprachigkeit, auf mehr Kulturalität oder auch mein Verständnis von Sprachen in Einwanderungsgesellschaften ist auch anders.
Genau, und dann habe ich vielleicht auch nicht die Hemmung, mit Sprachen zu hantieren, so wie Sie das beschrieben haben vorher, Frau Sinani, die ich vielleicht gar nicht verstehe oder die ich eben nicht sprechen kann.
Genau, und das sehen wir schon auch, dass es viele mehrsprachigkeitsbefürwortende Lehrpersonen gibt, die äußern dann, wenn wir sie zu Mehrsprachigkeit oder zu ihren Einstellungen befragen, die äußern dann, ja, so Ängste, Kontrollverlust. Ja, was ist, wenn ich das dann zulasse? Aber ich verstehe gar nicht, ob die Schülerin oder der Schüler mich beleidigt. Und da habe ich so ein Aha-Erlebnis aus einer Weiterbildung gehabt. Da kam eine Lehrperson nachher zu mir. Die hatten eine Aufgabe bekommen, die sie umsetzen sollten in der eigenen Klasse, Mehrsprachigkeit erheben und dann auch eine mehrsprachigkeitsdidaktische Methode anzuwenden. Und die beinhaltete, sie hat sich da eine ausgesucht, wo sie eben dann mehrere Schülerinnen und Schüler zusammen in eine Gruppe gepackt hat, die dieselbe Familiensprache sprachen. Und sie hat sich darauf eingelassen. Und sie hat gesagt, naja, ich habe jetzt nicht verstanden, über was Sie da gesprochen haben, aber ich habe das Resultat gesehen auf Deutsch. Mhm. Und ich konnte sehen, die haben tatsächlich über die Aufgabe, die müssen über die Aufgabe gesprochen haben, weil das Resultat da war. Mhm. Und das war nochmal für mich ein schöner Aha-Effekt, wie auch Einstellungen oder Perspektiven sich ändern lassen, wenn sich Lehrpersonen auch darauf einlassen und wenn sie aber auch entsprechende Hilfestellungen bekommen, konkrete Materialien, die Sie in der Praxis in Ihren Kontexten einsetzen können. Das ist sehr hilfreich.
Sie haben Beispiele aus diesen Schulen gebracht, die sich gemeinsam auf den Weg machen, oder? Wie muss man sich das vorstellen? Ist da jemand an der Schule, der so etwas initiiert? Ist das eine Gruppe? Ist das dann eine Bewegung? Oder muss man wie versuchen, andere an Bord zu holen? Oder was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn man sagt, man möchte sich als Schule, als Kollegium sozusagen auf den Weg machen?
In dem Beispiel, das ich eben genannt habe, war das eine der Sprachbildungsbeauftragten. Und das waren aber dann noch mehrere Personen, unter anderem auch eine DATS-Lehrperson dabei, die das als Vorschlag eingebracht haben in die Lehrerinnenkonferenz. Und das muss man auch dazu sagen, sowas funktioniert natürlich nur mit einer Schulleitung, die damit zieht und die selber davon überzeugt ist. Ich habe da keine anderen Erfolgsgeschichten
gehört.
Nein, aber
gehört. Hinweise, wie sowas gehen könnte und vielleicht auch das Machen oder das Setzen von mittelfristigen Zielen, oder nicht gleich das große Ganze vor den Augen zu haben, vielleicht auch kleine Schritte zu machen, hängt wahrscheinlich auch von Schule zu Schule ab, könnte ich mir vorstellen, oder?
Genau, und das können wir ja auch nochmal auf Ivira zurückspielen. Das ist ja auch im Quims-Kontext so. Eine Quims-Schule wird ja auch nicht von einem auf das andere Schuljahr haben die ein volles Konzept, sondern es sind ja viele Schritte, Entwicklungsschritte, die überhaupt dahin führen, die ja auch weitergehen. Was bedeutet das, unser Schulkonzept jetzt zum Beispiel für Lehrpersonen, die neu an der Schule anfangen, die ja noch gar nicht eventuell in dem Bereich sich weitergebildet haben?
Wie ist das konkret? Wie muss man sich das vorstellen? So ein umgesetztes Konzept im Rahmen von Quims zum Thema sprachliche Vielfalt. Was passiert denn da?
Also jetzt die letzten Jahre haben wir uns ganz fest fokussiert auf die Beurteilungspraxis, weil das ja der Schwerpunkt war bis jetzt. Jetzt hat ein neuer Schwerpunkt gestartet. In diesem Bereich haben wir nicht mit dem gesamten Team konkret gearbeitet. Also das ist jetzt vereinzelt. Ich bin in einer kleinen Projektgruppe dabei. Ich arbeite mit einer HSK-Lehrerin zusammen im Tandem und wir tauschen uns aus. Das entsteht aber wie außerhalb der Schule. Jetzt im Rahmen von unserer Schule, wie man sich das vorstellen kann, wenn man jetzt zum Beispiel Bildungssprache ist jetzt ganz lang bis ein Thema gewesen, wie man das in den Fächern fördern kann. Dann machen wir Weiterbildungen dazu, adaptieren das auf unsere Schule adaptieren. Was wollen wir? Wie wollen wir das umsetzen? Und dann wird das wie über 2-3 Jahre entwickelt und fest verankert. Wir haben so wie Minimal Standards. Und ich könnte mir jetzt eben gut vorstellen, dass man in die Richtung gehen kann mit Mehrsprachigkeitsunterricht. Gerade mit dem neuen Schwerpunkt vielleicht auch, oder? Über fachliche Kompetenzen. Und das irgendwie einfließen lassen und dann auch, dass man sagen kann, hey, wir leben das. Dass wir alle reden vom Gleichen und es ist dann nicht nur eine Einzelperson, die jetzt da von dem Projekt redet.
Sie haben Standards erwähnt. Was ist denn zum Beispiel so ein Minimal Standard, den Sie jetzt festgelegt haben oder der festgelegt wurde?
Unser Team hat in vielen Bereichen Minimal Standards. Wir haben zum Beispiel, wir machen Projektunterricht auf jeder Stufe. Ja. Wir haben kooperative Lernformen, die wir einführen vom Kindesgehen und dann geht das wie auf. Wir haben Projekt Spiele verbinden, dass die Kinder zusammenkommen, ob Kindergärtner und Sechsklässler zusammen oder Zweit- und Dritt spielt keine Rolle und Spiele spielen, die wir aufgebaut haben, mit ihnen erlernt haben, um eben in dieser Interaktion wieder zu kommen, die wir vorher auch schon erwähnt haben. Also es sind so verschiedene Bereiche aus diesen Schwerpunkten, die das QIMS vorgibt. Ja. Und dann einfach so für uns in der Praxis umsetzbar sind.
Auch handlungsleitend sind, oder?
Genau.
Herr Wörfel, wie unterstützt denn die Pädagogische Hochschule Zürich solche Schulen oder Schulen, die sich auf den Weg machen wollen oder vielleicht auch Lehrpersonen, die interessiert sind?
Ja, wir bieten erstmal ganz unterschiedliche Weiterbildungsformate zu diesen Themen an, die Lehrpersonen, einzelne Lehrpersonen oder eben auch Schulen dann als schulinterne Weiterbildung buchen können. Die können das auch individuell gestalten, also anfragen. Wir interessieren uns für diesen Aspekt und dann gehen wir in den Austausch und bieten den Schulen ein maßgeschneidertes Konzept. Einerseits haben wir also solche individuellen Weiterbildungsformate, aber das Thema Mehrsprachigkeit, Mehrkulturalität, Umgang mit sprachlicher Vielfalt ist auch integraler Bestandteil, zum Beispiel in den Lehrgängen QIMS. Im Lehrgang Deutsch als im CAS, im Certificate of Advanced Studies, DATS, Deutsch als Zweitsprache, oder auch im CAS Bili. Der ist dann im Bereich Berufsfachschulen angesiedelt. Dann bilden wir auch die Koordinatorin von, du hast es eben angesprochen, von den HSK-Trägerschaften, Heimatsprache und Kultur. Das ist so das Angebot in der Schweiz, vor allem das staatlich auch gestützte zur Förderung von Mehrsprachigkeit, von Herkunftssprachen. Die Koordinatorin bilden wir weiter und dann haben wir auch in der Ausbildung vereinzelte, verpflichtende, aber überwiegend freiwillige Angebote, die die Themen auch aufgreifen. Und ja, letztendlich ist auch die Einrichtung meiner Professur ein Zeichen der Pädagogischen Hochschule Zürich, dass wir in diesem Bereich uns weiterentwickeln. Das heißt, sowohl in der Forschung als auch in der Ausbildung, in der Weiterbildung und aber auch im Praxistransfer.
Also es gibt eigentlich für Schulen oder Lehrpersonen sehr viele verschiedene Andockmöglichkeiten, inhaltliche Schwerpunkte, die ich auch setzen kann, wenn ich mich speziell jetzt für DATS interessiere oder für QIMS interessiere oder auch wenn ich HSK-Lehrperson bin, kann ich mich an die Pädagogische Hochschule Zürich wenden. Eine Frage an Sie beide. Was würden Sie sich denn wünschen für die mehrsprachigen Kinder in unseren Schulen oder sagen wir mal so für die Kinder, die mehrsprachig aufwachsen?
Ich würde mir eine Lehrperson wie Elvira wünschen, die ja eine ressourcenorientierte Perspektive mitbringt, die Mehrsprachigkeit nicht als Defizit betrachtet, sondern als Chance und vor allem auch ja, als natürliche Begebenheit in unserer Gesellschaft und damit auch als natürliches Vorkommen in der Klasse. Also sprachliche Bildung, die Mehrsprachigkeit als integralen Bestandteil der sprachlichen Bildung versteht und das auch didaktisch nutzen kann.
Sehr schön formuliert. Also wenn ich jetzt an die Frage denke, ich persönlich, wo ich in der Schule war, bin da jeden Mittwochnachmittag in Albanischunterricht und es hat wie einfach auch niemand gewusst und gefühlt auch niemand interessiert, dass ich da nicht immer freiwillig dorthin bin. Und ich möchte wie den Kind zeigen, also ich weiss von meiner Klasse, wer HSK-Unterricht besucht, ihnen wie auch zeigen oder ihnen Mut machen, dass das etwas Tolles ist und dass das wichtig ist. Und ich sie bewundere für das. Und eben dann die Tür öffnen und dann bringen sie wie auch Sachen mit vom HSK-Unterricht und präsentieren das dann wie stolz. Also das eben nochmal, ich habe das vorher schon erwähnt, das zu anerkennen und dem Raum geben, das zu sehen. Ich meine, Kinder wollen gesehen werden. Das ist das Wichtigste. Wenn du als Lehrperson das Kind siehst, das ist Beziehungsarbeit. Und ich wünsche mir, dass das ganz viele Lehrpersonen wie hören und verstehen, hey, das bewirkt viel. Es hat einen grossen Einfluss auf die Selbstwirksamkeit der Kinder, wie sie sich eben gesehen fühlen und geschätzt fühlen von der Lehrperson.
Ja, vielen Dank für dieses sehr interessante und spannende Gespräch an Sie beide. Mehr Informationen zum Thema Mehrsprachigkeit und Deutsch als Zweitsprache finden Sie auf der Website phz.ch/daz. Und am 30.06. findet auch die nächste Veranstaltung der Reihe Forschung und Dialog zum Thema Mehrsprachigkeit beliebt, umkämpft, präsent statt. Till Wörfel und Elvira Sinani werden auch da am Podium zu sehen sein. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke.
Danke auch.
Sie hörten Resonanzraum Bildung, ein Podcast der PH Zürich. Diskutiert haben Elvira Sinani und Till Wöffel. Moderation Wiltrud Weidinger.